Wir schauen uns heute die Verpflichtungsklage an. Und hier seht ihr den Aufbau der Verpflichtungsklage. Das erinnert euch schon sehr stark oder eigentlich 1:1 an die Anfechtungsklage. Und das ist auch kein Wunder, weil in § 74 zum Beispiel, da werden sowohl die Anfechtungsklage im Absatz 1 als auch die Verpflichtungsklage im Absatz 2 bei der Frist genannt. Anders ja beispielsweise bei der Leistungsklage oder bei der Feststellungsklage. Die stehen halt nicht im § 74 oder 74 VWGO drin. Und deswegen gibt es bei der Feststellungsklage oder bei der Leistungsklage gibt es kein Fristerfordernis und auch kein Vorverfahrenserfordernis, weil die eben nicht in dem Gesetz stehen. Okay. Schauen wir uns jetzt einfach nur die Besonderheiten an. Also, was ist anders? Hier Punkt 1 ist natürlich wie immer Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs. Wir kommen zur statthaften Klageart. Und bei der statthaften Klageart, die richtet sich wie immer nach dem klägerischen Begehren 88, 86 Absatz 3 VWGO. Und bei der Verpflichtungsklage besteht das Begehren darin, dass begehrt wird, dass ein Verwaltungsakt erlassen wird. Also der Kläger möchte einen Verwaltungsakt. Durch Klage kann die Aufhebung eines Verwaltungsaktes, Anfechtungsklage, sowie die Verurteilung zum Erlass eines abgelehnten oder unterlassenen Verwaltungsaktes begehrt werden. 42 Variante 2 VWGO. Okay. Und hier grenzt sich die Verpflichtungsklage zur Leistungsklage ab, weil bei der Verpflichtungsklage möchte ich einen VA haben als Kläger und bei der Leistungsklage, da möchte ich ein tatsächliches Handeln haben, ein Realakt, beispielsweise ja, der Abriss soll jetzt erfolgen. Nicht die Abrissverfügung, das wäre ja ein VA, sondern der tatsächliche Abriss oder das tatsächliche Fällen eines Baumes oder was auch immer. Gut, das wäre dann die Leistungsklage. Wichtig ist mir hier, dass ihr in der Klausur ja 10 Sekunden oder so über die statthafte Klageart nachdenkt. Ihr solltet das nicht einfach so automatisch machen und das möchte ich an einem Beispiel hier verdeutlichen. Schüler S hat zweimal die Note mangelhaft auf dem Zeugnis, sodass die Schule die Erlaubnis zum Vorrücken in die nächste Klasse auf Grundlage von Artikel 53 Absatz 1 und Absatz 4 bei EuG versagt. Die Eltern von S wollen dagegen vorgehen und erheben jetzt Klage. So, in diesem Fall kann man ganz schnell zu dem Ergebnis kommen, boah, die Schule versagt hier die Erlaubnis zum Vorrücken, deswegen möchten wir uns doch gegen diesen VA wenden und deswegen ist das doch hier eine Anfechtungsklage. Aber nein, ihr müsst das klägerische Begehren müsst ihr natürlich auslegen und hier wollen die Eltern natürlich, dass ihr Sohn in die nächste Klasse kommt, also von der 8. in die 9. Klasse beispielsweise. Und daher, weil für jeden Schüler ein Verwaltungsakt erforderlich ist, dass dieser in die nächste Klasse kommt, möchten die Eltern hier, dass ein VA erlassen wird, nämlich der VA, dass der S in die nächste Klasse kommt. Und deswegen ist hier nicht die Anfechtungsklage statthaft, sondern die Verpflichtungsklage, weil die wollen den VA von der Schule, dass der S in die nächste Klasse kommt. Okay. Jetzt kann man bei der Verpflichtungsklage noch zwei Untervarianten unterscheiden. Einmal gibt es die Versagungsgegenklage und einmal die Untätigkeitsklage. Das folgt auch aus dem Wortlaut. Also hier, der Kläger möchte den Erlass eines abgelehnten VAs, das wäre die Versagungsgegenklage, oder der Kläger möchte den Erlass eines unterlassenen VAs, das ist die Untätigkeitsklage. Also das sind einfach nur Unterformen der Verpflichtungsklage. Gut. Das ist wichtig für die Begründetheit und für die Frist, weil bei der Untätigkeitsklage, da müsst ihr wissen, dass es eine besondere Norm für die Frist gibt, nämlich den 75 VWGO. Und darin steht, dass die Klage nicht vor Ablauf von 3 Monaten seit der Einlegung ja, des Antrags auf Vornahme des VAs erhoben werden kann, außer wenn es besondere Umstände gibt, okay. Also, ja, wenn ich muss erst einen Antrag stellen und wenn nach von diesem Antrag 3 Monate vergangen sind, dann kann ich Untätigkeitsklage erheben nach § 75 VWGO. Wobei ihr hier vielleicht mal gehört haben solltet, dass diese 3 Monate seit Einlegung des Antrags, die muss man ein bisschen anders verstehen, sondern das Bundesverwaltungsgericht sagt, bereits vor Ablauf von 3 Monaten ist diese Untätigkeitsklage ja zulässig, nämlich dann, wenn die 3-Monatsfrist zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung abgelaufen ist, dann ist auch diese Frist gewahrt. Könnt ihr mal gehört haben, ist jetzt nicht so wichtig. Okay. Klausurrelevanter ist nämlich die Versagungsgegenklage, weil normalerweise, ja, Untätigkeitsklage, normalerweise macht die Behörde irgendwas in der Klausur, deswegen ist die Untätigkeitsklage ja, relativ selten in der Klausur. Gut, dritter Punkt in der Zulässigkeit ist die Klagebefugnis. Die richtet sich nach 42 Absatz 2 VWGO, wie immer. Und hier muss der Kläger geltend machen durch die Ablehnung oder die Unterlassung des VAs in seinen Rechten verletzt zu sein. Und hier bei der Verpflichtungsklage ist es ganz wichtig, ihr müsst ihr eine Anspruchsperspektive einnehmen. Auch später in der Begründetheit müsst ihr eine Anspruchsperspektive einnehmen. Und das ist ganz wichtig. Und deswegen hier bedeutet das geltend machen bei der Verpflichtungsklage, dass es möglich sein muss, dass der Kläger einen Anspruch auf Erlass des VAs hatte. Deswegen dürft ihr niemals hier mit der Adressatentheorie irgendwie ankommen. Adressatentheorie nur bei der Anfechtungsklage. Okay. Ja, hier seht ihr eine Beispielformulierung. Der Kläger muss geltend machen, dass es zumindest möglich erscheint, dass er einen Anspruch auf Erlass des Verwaltungsaktes hat. Hier beruft sich der Kläger auf § 2 und 4 Gaststättengesetz, die einen Anspruch auf Erteilung einer Gaststättenerlaubnis gewähren können. Damit, ja, ist ein Anspruch möglich und somit ist der K hier klagebefugt. Okay, irgendwie so in der Klausur schreiben. Vorverfahren, da möchte ich einfach nur darauf hinweisen, dass ihr noch den 68 Absatz 2 hier mitzitieren müsst, wo drin steht, dass für die Verpflichtungsklage der § 68 Absatz 1 entsprechend gilt. Okay. Dann komme ich zum Rechtsschutzbedürfnis. Das ist der letzte Punkt, der sich hier von der Anfechtungsklage ändert, weil zuständiges Gericht und Formfrist, das ist, wie gesagt, wie bei der Anfechtungsklage. Wobei bei der Frist, da hatten wir ja schon vorhin die Sondernorm des 75 VWGO bei der Untätigkeitsklage gesehen. Okay, beim Rechtsschutzbedürfnis eigentlich auch keine Probleme, jedenfalls nicht in der Klausur. Ihr müsst nur kurz daran denken, dass zuerst ein Antrag bei der Behörde gestellt werden muss und dann kann geklagt werden. Ist logisch, passiert auch so in der Klausur, ohne Frage. Es ergäbe ja keinen Sinn, wenn ich jetzt einfach sofort Verpflichtungsklage erhebe und ja, um die zuständige Behörde zur Erteilung der Gaststättenerlaubnis zu verurteilen, wenn ich dort nicht vorher einen Antrag gestellt habe. Ich muss natürlich erstmal dahin gehen, hey, ich möchte eine Gaststättenerlaubnis, und dann erst, wenn die sagen, nö, kriegst du nicht oder die machen gar nichts, dann kann ich eine Verpflichtungsklage erheben. Wenn ich vorher keinen Antrag bei denen stelle, ja, dann und sofort eine Klage erhebe, dann fehlt das Rechtsschutzbedürfnis. Ganz klar. Okay. Jetzt kommen wir zum komplizierten Teil, der Begründetheit. Hier zunächst einmal der Obersatz und der 113 Absatz 5 VWGO, der hilft euch leider nur bedingt. Der ist, ja, jedenfalls unvollständig. Der Obersatz, den ihr wohl auswendig lernen solltet, ist der folgende. Die Klage ist begründet, wenn sie sich gegen den richtigen Klagegegner richtet Und soweit die Ablehnung oder Unterlassung des Verwaltungsaktes rechtswidrig war und der Kläger dadurch in seinen Rechten verletzt ist. Das ist dann der Fall, wenn der Kläger einen Anspruch, § 113 Absatz 5 Satz 1 VWGO oder zumindest einen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung 113 Absatz 5 Satz 2 VWGO hat. Also, ihr müsst, ja, Klagegegner, wie immer, § 78 könntet ihr hier noch hinzuzitieren. Und dann schreibt ihr in gewisser Weise den 113 Absatz 5 ab, aber ihr müsst dann noch eine Konkretisierung vornehmen mit diesem, das ist dann der Fall, wenn der Kläger einen Anspruch, 113 Absatz 5 Satz 1, nämlich bei Spruchreife, oder zumindest einen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung, 113 Absatz 5 Satz 2 VWGO, wenn keine Spruchreife vorliegt, hat. Das müsst ihr noch dazu schreiben, um den Obersatz zu konkretisieren. Das heißt, hier seht ihr schon, wir müssen jetzt prüfen, ob der Kläger einen Anspruch hat. Bevor wir dazu kommen, geht es aber in die Passivlegitimation, also richtiger Klagegegner. Und ich habe gehört, dass das hier wohl eine bayerische Besonderheit ist. Ich bin mir nicht sicher, wie andere Bundesländer das machen. Ich kann es jetzt nur so sagen, wie wir es hier in Bayern machen. Und in Bayern müsst ihr hier aufpassen. Ihr müsst nämlich schauen bei der Passivlegitimation, wer ist denn eigentlich für meinen VA, den ich hier begehre, die zuständige Behörde? Also wenn ich Cannabis beispielsweise möchte, dazu gleich im Beispielfall, dann muss ich bei dieser, wie hießen die gerade? Ja, Bundesarzneibehörde, irgendwie so hießen die. Da muss ich dann einen Antrag stellen. Das ist die zuständige Behörde für die Erteilung des Verwaltungsaktes für den Anbau von Cannabis. Aber dann müsst ihr noch im zweiten Schritt prüfen, wer ist denn der Rechtsträger dieser zuständigen Behörde? Den muss man ja verklagen. Also, das ist anders bei der Anfechtungsklage. Bei der Anfechtungsklage, da erlässt einfach diese Behörde ein VA und da müsst ihr natürlich einfach nur schauen, ja, wer ist der Rechtsträger dieser Behörde, die den VA erlassen hat. Dann ist das natürlich mein Klagegegner. Natürlich. Okay. Bei der Verpflichtungsklage, da müsst ihr erstmal schauen, wer ist denn überhaupt hier die zuständige Behörde für meinen VA? Und dann müsst ihr in einem zweiten Schritt schauen, wer ist denn der Rechtsträger, der hinter dieser Behörde steht, und den müsst ihr dann verklagen. Okay. Das könnte sein, dass es in anderen Bundesländern anders gemacht wird. Ich bin mir da nicht sicher. Wie gesagt, ich kenne nur das bayerische Recht. Dann der weitere Aufbau. Hier müsst ihr auch dann noch, wir kommen dazu gleich, müsst ihr zwischen der Untätigkeitsklage und der Versagungsgegenklage unterscheiden. Und letzter Punkt, den ich hier noch erwähnen möchte, ist der folgende. Hier im Obersatz steht, und der Kläger dadurch in seinen Rechten verletzt ist. Das kennt ihr ja schon aus dem 113.1.1, also aus der Anfechtungsklage. Da prüft ihr ja immer noch am Ende eine subjektive Rechtsverletzung. Und das müsst ihr bei der Verpflichtungsklage nicht machen, weil das geht ja schon in der Anspruchsprüfung auf. Wenn ich einen Anspruch habe, dann bin ich natürlich in meinen Rechten verletzt, weil das ist ja mein subjektives Recht, das ist mein Anspruch. Deswegen geht das schon in der Verpflichtungsklage in der Prüfung auf und ihr müsst nicht mehr diesen Prüfungspunkt, ja, subjektive Rechtsverletzung bei der Verpflichtungsklage machen. Okay, kommen wir dann zu der Begründetheitsprüfung bei der Untätigkeitsklage. Da möchte ich relativ schnell drüber gehen, weil, wie gesagt, die ist jetzt nicht so klausurrelevant. Ja, erster Punkt, Passivlegitimation mit diesen zwei Schritten. Wer ist die zuständige Behörde für meinen begehrten VA? Und dann zweiter Schritt, wer ist der Rechtsträger dahinter? Dann zweiter Punkt, und hier seht ihr diese Anspruchsperspektive. Wir müssen nicht irgendwie eine Eingriffsgrundlage oder Rechtsgrundlage, wie wir es bei der Anfechtungsklage gemacht haben, suchen, sondern wir müssen eine Anspruchsgrundlage suchen oder finden. Und gegebenenfalls muss man hier die Schutznormtheorie anwenden mit der Auslegung, ob eine bestimmte Norm auch Individualinteressen schützt. Und genau, dann kann die eben auch als Anspruchsgrundlage fungieren. Dann, wenn ihr die Anspruchsgrundlage genannt habt, müsst ihr die Anspruchsvoraussetzungen prüfen. Wie bei der Anfechtungsklage müsst ihr dann zwischen formell und materiell unterteilen. Und bei den formellen Anspruchsvoraussetzungen müsst ihr einfach nur schauen, wurde hier ein formgerechter Antrag bei der zuständigen Behörde gestellt. Also Zuständigkeit, Verfahren, Form ist in der Anspruchsperspektive zu sehen. Also Zuständigkeit, ich muss einen Antrag bei der zuständigen Behörde gestellt haben. Das Verfahren, ich muss einen Antrag gemacht haben. Und Form, ja, der Antrag muss formgerecht passiert sein. Also ich muss den Antrag form- und verfahrensgerecht bei der zuständigen Behörde eingereicht haben. Anspruchsperspektive. Gut. Und dann bei der materiellen Anspruchsvoraussetzung, da müsst ihr einfach nur die Tatbestandsmerkmale der Anspruchsgrundlage prüfen. Gut, dann kommt ihr zu der Rechtsfolge und hier habt ihr entweder einen Anspruch, das wäre dann das sogenannte Vornahmeurteil im Sinne des 113 Absatz 5 Satz 1 VWGO, oder ihr habt ein Bescheidungsurteil nach 113 Absatz 5 Satz 2 VWGO. Das ist dann der Fall, wenn ihr nur einen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung habt und nicht einen Anspruch auf eine konkrete Handlung. Also beispielsweise bei der Baugenehmigung, da steht dann drin, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, dann ist eine Baugenehmigung zu erteilen. Das heißt, wenn hier alles gegeben ist bei den Anspruchsvoraussetzungen, dann ist die Rechtsfolge, ich habe einen Anspruch, weil das ist eine gebundene Entscheidung. Da steht in der Anspruchsgrundlage steht drin, wenn das alles vorliegt, dann ist gebundene Entscheidung, eine Baugenehmigung zu erteilen. Dann wäre die Rechtsfolge hier ein Vornahmeurteil. Wenn aber drin steht, und dazu kommen wir später in dem Beispielfall, ja, die Behörde kann eine Erlaubnis erteilen für das Anbauen von Cannabis, ja, dann ist das nur ein Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung und ja, genau. Also dann habt ihr keinen Anspruch darauf, dass die Behörde euch diese Erlaubnis erteilt. Gut, bei der Versagungsgegenklage, wie vorhin, eigentlich genau dasselbe. Wichtig ist mir jetzt hier, dass ihr bei der Rechtsfolge aufpasst. Also, bei der Rechtsfolge, okay, wenn ihr einen Anspruch habt, dann Vornahmeurteil und alles ist gegessen. Also, wie gesagt, bei der Baugenehmigung, ihr beantragt eine Baugenehmigung, die Behörde sagt nö und jetzt kommt das Gericht zum Ergebnis, die Anspruchsvoraussetzungen liegen vor, dann sagt der, in Bayern ist es der Artikel 68 Bayerische Bauordnung, die Baugenehmigung ist zu erteilen, dann ist sofort Vornahmeurteil und alles ist gegessen. Ihr seid froh und gebt die Klausur ab. So, das ist aber wahrscheinlich nicht, oder ja, kann auch der Fall sein, natürlich eine Baurechtsklausur. Aber eine wichtige Klausurkonstellation ist, wenn die Anspruchsgrundlage nur eine Ermessensvorschrift ist. Also, wir kommen gleich zu dem Beispiel, die Behörde kann mir die Erlaubnis für die Cannabispflanzen, für den Anbau von Cannabispflanzen geben. So, das ist nur ein Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung. Und jetzt vergegenwärtigen wir uns doch nochmal die Situation bei der Versagungsgegenklage. Bei der Versagungsgegenklage ist es doch so, ich stelle bei der Behörde einen Antrag. Ich will Cannabis anbauen und schicke da meinen Antrag hin und alles ist super und ich freue mich schon und dann sagt die Behörde, nö, du bekommst das nicht. So, das heißt, die Behörde hat hier schon ihr Ermessen ausgeübt. Sie hat schon gesagt, nö, du bekommst das nicht. Und deswegen müsst ihr hier bei der Versagungsgegenklage prüfen, ob dieser Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung nicht schon durch den Ablehnungsbescheid erfüllt wurde. Das geht ja bei der Untätigkeitsklage nicht. Bei der Untätigkeitsklage, da hat die Behörde ja nichts gemacht. Deswegen gibt es diesen Prüfungspunkt, den gab es vorher nicht. Bei der Versagungsgegenklage, da hat die Behörde gesagt, nö, geben wir dir nicht. Da hat die einen Ablehnungsbescheid erteilt. Und deswegen müsst ihr dann prüfen, ob dieser Ablehnungsbescheid nicht schon diesen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung erfüllt hat. Und dafür muss dieser Ablehnungsbescheid formell und materiell rechtmäßig sein. Und wenn er formell und materiell rechtmäßig ist, ja, dann wurde der Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung erfüllt und die Klage wird abgewiesen. Okay, versteht ihr? Wenn ihr aber hier zu dem Ergebnis kommt, nee, die Ablehnung war rechtswidrig, dann ja, habe ich ja immer noch einen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung, dann wird das Gericht sagen, hey, Behörde, entscheide nochmal, ja, aber diesmal ermessensfehlerfrei. Oder, und das ist auch eine ganz wichtige Klausurkonstellation, wenn jede andere Entscheidung gegen Grundrechte verstößt, also der VA muss erteilt werden, ja, dann habe ich ja wieder einen Anspruch. Und dann, ja, wird ein Vornahmeurteil erteilt. Deswegen kam hier gerade der Kasten, dass ihr bei dem Anspruch hier noch nicht die Ermessensreduzierung auf Null thematisieren müsst oder solltet. Weil wenn ihr hier schon die Ermessensreduzierung auf Null thematisiert, dann müsst ihr später im Hilfsgutachten hier den Ablehnungsbescheid prüfen. Was ein bisschen nervig ist. Aber ist genauso richtig. Also das könnt ihr auch machen. Ihr könnt hier beim Anspruch sofort, ja, entweder das ist eine gebundene Entscheidung, dann ist es natürlich Anspruch, dann stellt sich diese Frage nicht. Aber wenn es eine Ermessensentscheidung ist, dann könnt ihr sagen, ja, aber der hat ja einen Anspruch, wenn eine Ermessensreduzierung auf Null ist, vorliegt. Und dann könnt ihr eben hier dann prüfen, ob eine Ermessensreduzierung auf Null vorliegt und könnt dann hier schon ganz viel prüfen. Aber ihr könnt dann nicht diesen Schwenker mal mit diesem erfüllt machen, was ein bisschen, ja, ihr würdet das halt im Hilfsgutachten machen, aber okay. Also deswegen solltet ihr hier vielleicht noch nicht die Ermessensreduzierung auf Null thematisieren, sondern erst hier bei der Ablehnung, ob dieser Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung schon erfüllt wurde durch den Ablehnungsbescheid. Ich denke, das wird klarer, wenn wir uns ein Beispiel anschauen. Beispiel hier, der A ist krank, laut medizinischem Gutachten kann nur Cannabis seine Schmerzen lindern. Er stellt einen Antrag für den Anbau der Pflanze nach § 3 Betäubungsmittelgesetz bei der zuständigen Behörde. Diese verweigert die Erlaubnis. Okay, also jeder von uns weiß schon, wie dieser Sachverhalt hier zu beurteilen ist. Also jeder von uns kennt das Ergebnis hier. Aber ihr müsst das natürlich in der Klausur erstmal schön prüfen. Schauen wir uns die Begründetheit an. Also, Passivlegitimation, ich habe es gesagt, zuständige Behörde ist hier das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Okay, der Rechtsträger hiervon ist der Bund, also die Gebietskörperschaft. Dementsprechend müssen wir den Bund verklagen. Der ist passiv legitimiert. Okay, dann Anspruchsgrundlage. Das ist hier der § 3 Absatz 2 Betäubungsmittelgesetz. Eine Erlaubnis für die in Anlage 1 bezeichneten Betäubungsmittel kann das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte nur ausnahmsweise zu wissenschaftlichen oder anderen im öffentlichen Interesse liegenden Zwecken erteilen. Okay, dann Anspruchsvoraussetzung. Hier Anspruchsperspektive. Wir müssen den Antrag bei der zuständigen Behörde form- und verfahrensgerecht eingelegt haben. Hier ja, gibt es im § 7 Betäubungsmittelgesetz, gibt es, ich glaube irgendwie 10 Nummern oder so, die halt alle erfüllt werden müssen. Im Antrag müssen drinstehen mein Name, mein Vorname und so weiter, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4 und so weiter. Das muss alles drinstehen. Deswegen gibt es ja immer diese Formblätter, die ihr ausfüllen müsst, weil wenn ihr das Formblatt ausfüllt, dann habt ihr alle Angaben, die gesetzlich erforderlich sind, habt ihr dann abgehakt oder habt ihr erfüllt. Okay, das ist dann ein form- und verfahrensgerechter Antrag. Nehmen wir mal an, der A hat hier dieses Formblatt hier ausgefüllt. Okay, dann materielle Voraussetzungen. Ja, hier habe ich gesagt, Betäubungsmittel ist das Tatbestandsmerkmal, gegebenenfalls auch noch anbauen oder herstellen, was auch immer. Das sind die Tatbestandsmerkmale und hier Cannabis ist in der Anlage 1 genannt, könnt ihr euch anschauen und deswegen ist das hier gegeben. Die Voraussetzungen der Norm liegen vor. So, dann kommt ihr zur Rechtsfolge. Und hier steht ja drin, kann das Bundesinstitut die Erlaubnis erteilen. Das heißt, der § 3 Absatz 2 Betäubungsmittelgesetz, das ist eine Ermessensvorschrift. Das heißt, unser A im Sachverhalt hat im Grundsatz nur einen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung und keinen Anspruch erstmal auf die Erteilung, sondern nur einen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung. Okay. Dieser Anspruch, den der A hier hat auf ermessensfehlerfreie Entscheidung, könnte durch den Ablehnungsbescheid erfüllt worden sein. Und hier müsst ihr dann die formelle Rechtmäßigkeit der Ablehnung prüfen. Okay, Zuständigkeit, Verfahren, Form. Das Bundesinstitut für Arzneimittel ist zuständig. Das war auch verfahrens- und formgerecht. Die Ablehnung ist ein kurzer Sachverhalt. Okay, dann zweiter Punkt, materielle Rechtmäßigkeit der Ablehnung. Okay, und hier kommt ihr jetzt wieder in bekannte Fahrwasser. Nämlich, Tatbestand liegt, wie gesagt, vor, haben wir schon hier geprüft, es ist ein Betäubungsmittel. Dann Rechtsfolge, kann erteilen. Das ist ein Ermessen. Und dieser Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung ist natürlich nur dann erfüllt, wenn dieser Ablehnungsbescheid ermessensfehlerfrei ergangen ist. Wenn er ermessensfehlerfrei ergangen ist, dann wurde der Anspruch erfüllt und die Klage wird abgewiesen. So, dann kommt ihr in die Ermessensfehlerlehre, Ermessensüberschreitung, Unterschreitung und Fehlgebrauch und noch Verstoß gegen Grundrechte. Ja, ich gebe jetzt hier gerne zu, dass mein Sachverhalt sehr, 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 sehr kurz ist. Und stellen wir uns mal vor, die Behörde hat ein paar Ermessenserwägungen gemacht und die waren auch nicht sachfremd und so. Und es kommt nur die Fallgruppe des Verstoßes gegen Grundrechte in Betracht. Es könnte hier ein Verstoß gegen Grundrechte vorliegen. Hier Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz müsstet ihr dann prüfen. Dann sagt ihr, Schutzbereich von Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz ist auch die Gesundheit. Das ist die biologisch-physiologische Wohlbefinden einer Person oder so. Keine Ahnung, wie das definiert ist. Ja, schaut euch meine Grundrechte-Reihe an. Da habe ich auch bestimmt die Definition davon genannt. Dann Eingriff. Hier wird natürlich darin eingegriffen. Und dann müsstet ihr die Rechtfertigung prüfen mit der Verhältnismäßigkeit. Und ja, wie gesagt, hier mein Sachverhalt ist jetzt sehr, 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 sehr kurz. Ich wollte jetzt nicht so einen langen Sachverhalt machen. Sagen wir einfach, die Behörde hat das abgelehnt, weil die sagen, nö, du bist gar nicht so krank oder so, keine Ahnung. Dann ist das hier unverhältnismäßig, das heißt, die Entscheidung verstößt gegen Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz, also die Ablehnung ist materiell rechtswidrig. Damit wurde der Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung nicht erfüllt. Und hier würdet ihr dann sagen, einzig die Gewährung der Erlaubnis stellt eine ermessensfehlerfreie Entscheidung dar. Weil nur wenn der A hier seine Pflanzen da anbauen kann, dann werden seine Schmerzen gelindert. Und im Hinblick darauf und Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz ist deswegen nur eine Entscheidung der Behörde eine ermessens fehlerfreie Entscheidung, und das ist die Gewährung der Erlaubnis. Und deswegen, weil das die einzige Entscheidung der Behörde ist, ist das hier, liegt hier eine Ermessensreduzierung auf 0 vor, und damit hat der A hier einen Anspruch auf Erteilung der Erlaubnis. Okay. Also, hier liegt ein Vornahmeurteil nach 113 Absatz 5 Satz 1 vor. Das Gericht wird die Behörde verurteilen, dem A eine Erlaubnis zu erteilen. Okay, hier seht ihr dann die Kontrollfragen, und das war's dann von dem heutigen Video. Fragen, Kommentare könnt ihr unten da lassen. Ihr könnt den Kanal wie immer gerne abonnieren, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.